Ein Applaus für unseren nächsten Talk.
Ich glaube, da oben ist so ein...
Jetzt, ja, perfekt. Ja, herzlich willkommen bei der Veranstaltung von Medico International und Jeni, dem kurdischen Frauenbüro für Frieden, zum Thema 10 Jahre Rojava, ein Rück- und Ausblick auf eine Region, die geprägt ist von Hoffnung, Selbstbestimmung und Solidarität. Wir haben heute nur eine Stunde Zeit. Ich glaube, viele, die hier sitzen, haben schon mal den Begriff Rojava gehört. Wir sind ja hier und feiern, dass nach 3 Jahren Corona-bedingter Abstinenz wir wieder auf der Fusion feiern können. Aber ich glaube, es gibt dieses Jahr noch einen fast bedeutsameren Feiertag, und zwar den 10. Jahrestag der Revolution von Rojava. Und deshalb sitzen wir heute hier auf dem Podium und werden über dieses Thema diskutieren anhand von 3 Fragen. Erstens, was für Schlüsse kann man 10 Jahre nach dem Beginn der Revolution ziehen? Was ist passiert in dieser Zeit? Was hat geklappt, was hat nicht geklappt? 2. Frage, wie sieht eine mögliche Zukunft der demokratischen Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien aus? Und 3. ist die Frage der Solidarität. Also wie können wir hier solidarisch sein mit den Menschen, die vor Ort versuchen, ihre Gesellschaft zu verändern? Wir sind heute zu dritt auf dem Podium. Ich freue mich sehr, ganz herzlich Leyla von Jeni begrüßen zu dürfen. Jeni, das ist das kurdische Frauenbüro für Frieden, sitzt in Berlin, wurde bereits im Mai 1999, also vor 23 Jahren, von in Europa lebenden kurdischen und türkischen Frauen gegründet, mit dem Ziel, die internationale Solidarität von Frauen für Friedensprozesse in der Türkei und Kurdistan, aber auch insgesamt im Mittleren Osten und weltweit zu stärken. Herzlich willkommen, Leyla. Rechts von mir, links von euch, sitzt Anita Starosta. Sie arbeitet bei Medico International und ist dort schon längere Zeit für Kurdistan auch mitverantwortlich und arbeitet dort auch mit unseren Kooperationspartnern von Medico in Rojava zusammen. Medico International hat zum Beispiel in Rojava die Schaffung eines kostenfrei zugänglichen Gesundheitssystems mit unterstützt, hat die medizinische Versorgung von Geflüchteten, die vor allem durch den kurdischen Roten Halbmond dort vorgenommen wird, mit unterstützt und, oder aber auch den Aufbau eines Prothesenzentrums, weil dort viele durch den Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat, aber auch gegen die Türkei, beziehungsweise in der Verteidigung vor den Angriffen der Türkei, immer wieder kriegsverletzt sind und auf Prothesen angewiesen sind. Aber Medico International ist es gleichzeitig wichtig, dass es nicht nur um humanitäre Hilfe geht, sondern auch um politische Solidarität mit der Revolution von Rojava und der Anerkennung der Selbstverwaltung auf diplomatischer Ebene. Und Anita kann auch ganz aktuell von vor Ort berichten, weil sie erst Ende April von Rojava wieder zurückgekehrt ist. Mein Name ist Kerem Schamberger, ich bin selber auch mittlerweile bei Medico, aber nicht für Kurdistan, sondern für Flucht und Migration. Ich bin schon lange in der Solidarität mit der kurdischen Freiheitsbewegung aktiv, habe ein Buch geschrieben und auch meine Doktorarbeit dazu veröffentlicht und mache viel auf diesem Gebiet, setze mich zum Beispiel auch gerade sehr stark ein gegen die Abschiebung von politischen Geflüchteten aus der Türkei, die von der Bundesregierung und der Bundesanstalt für Migration und Flucht wieder in die AKP-Diktatur abgeschoben werden sollen. Aber heute geht es nicht darum, sondern heute geht es um Rojava. Und zu Beginn wird uns Anita einen kurzen Rückblick auf 10 Jahre Rojava geben.
Ja, danke dir, Kerem, für die Einleitung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit euch, die Interesse haben, an diesem Thema über die letzten 10 Jahre Rojava zu diskutieren, über die Errungenschaften, aber vor allen Dingen auch über die aktuellen Herausforderungen, die anstehen und die Medico politisch und humanitär begleitet. 10 Jahre Rojava, eigentlich unglaublich, dass es schon so lange besteht, das demokratische Projekt, wie wir es immer genannt haben bei Medico. Ich skizziere ganz kurz, wie es dazu kam. 2011 in Syrien gab es demokratische Aufstände, um den Diktator Assad zu stürzen. Das war auch die Gelegenheit im Norden des Landes, wo diese kurdischen Gebiete sich befinden, gab es sozusagen dadurch auch so ein Zeitfenster, einen Raum für die kurdischen, für die kurdische Bevölkerung, ihre Idee eines anderen Syriens umzusetzen. Und so gelang es, dass am 19. Juli 2012, also fast vor 10 Jahren, als sich die Truppen des Assad-Regimes aus dem Norden zurückgezogen haben, aus Kobane, die Stadt Kobane übernommen wurde von den kurdischen Kräften und sie die Stadtverwaltung übernommen haben und damit auch die Übernahme anderer Teile der Region so langsam angestoßen haben. Es ist dann eine Übergangsverwaltung in dieser Zeit entstanden, die in den Bürgerkriegswirren, die folgten, die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten hat und genau die Struktur sozusagen gestellt hat und umgestellt hat. Mit den militärischen Einheiten der kurdischen Kräfte, der YPG und der Fraueneinheit der YPG, die dann ab 2012 das Militärbündnis SDF, also die Streitkräfte der Selbstverwaltung wurden, wird diese Verwaltungsstruktur dann zentraler Akteur im Kampf gegen die immer stärker werdende Terrororganisation Islamischer Staat. 2014 eskalierte die Gewalt, als der Genozid durch den IS an den Jesiden im Schengal verübt wurde. Das ist euch vielleicht auch noch in Erinnerung. Kurz danach gelingt es dann aber den kurdischen Streitkräften, den syrisch-kurdischen Streitkräften, den Volksverteidigungseinheiten, Kobane erfolgreich vom IS zu befreien. Das ist ja bis heute ein sehr symbolischer Kampf und eine sehr symbolische Schlacht gewesen, die mehrere Monate auch gedauert hat. Genau, aber dann hieß es irgendwann, es gibt es freie Kobane. Der Kampf gegen den IS ging weiter. 2017 wurde Raqqa, einer der wichtigsten Stützpunkte des IS, von den Volksverteidigungseinheiten befreit. Und mit der internationalen Anti-IS-Koalition gelingt es dann letztendlich, diese Terrormiliz zurückzudrängen. Das letzte IS-Kalifat wurde 2019 besiegt und es steht seitdem quasi ein Drittel Syriens unter Kontrolle der Selbstverwaltung. Nicht unwichtig ist, dass ein wesentlicher Anteil darunter arabische Gebiete sind und die kurdischen Gebiete eigentlich nur den wirklichen Norden in der Grenzregion umfassen. Begleitet wird diese ganze Entwicklung und vor allen Dingen getragen durch den Versuch, ein unabhängiges, also von dem syrischen Staat unabhängiges und demokratisches Gemeinwesen aufzubauen. Es ist gelungen, und es war ein langer Prozess, unter Beteiligung aller ethnischen und religiösen Minderheiten und das auch nie ohne Kritik, und das können wir auch gerne später nochmal diskutieren, unterschiedlicher Akteure, einen Gesellschaftsvertrag aufzusetzen und die autonome Selbstverwaltung Nordostsyrien auszurufen. Es werden dann Verwaltungsstrukturen aufgebaut mit dem Ziel, alle gesellschaftlichen Bereiche nach der Idee des demokratischen Konföderalismus auszurichten. Die leitenden Prinzipien sind Mitbestimmung, Minderheitenrechte und Gleichberechtigung. Wie das dann alles sich umsetzt und funktioniert und was darin auch nicht funktioniert, ist vielleicht was, was wir uns für die Diskussion aufheben können. Es ist aber, und das muss man schon festhalten, in dieser gesamten Region ein einzigartiger emanzipatorischer Aufbruch, der dem Projekt eigentlich bis heute seine Strahlkraft verleiht und dem auch Medico von Beginn an Beistand geleistet hat. Du hast ja vorhin schon erwähnt, Kerem, was Medico da in der Region für Projekte unterstützt. Ja, dass Rojava trotz aller Widerstände zum Trotz bis heute Bestand hat, ist wirklich nicht selbstverständlich. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, warum. Und eigentlich nur durch den solidarischen Zusammenhalt vor allen Dingen der Bevölkerung vor Ort, aber auch der internationalen Unterstützung, der internationalen Solidaritätsbewegung zu verstehen. Genau, jetzt sind wir hier 10 Jahre nach Rojava und es ist Zeit, eben diese Bilanz zu ziehen, aber auch nach vorne zu gucken und Perspektiven zu diskutieren, was wir im Laufe dieses Talks noch machen werden.
Ja, vielleicht einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation in Nord- und Ostsyrien, Rojava. Ihr wisst oder habt vielleicht gehört, dass es in den letzten Wochen massive Drohungen seitens der Türkei, seitens des AKP-Regimes und Erdogans gegeben hat, einen weiteren Angriff gegen die Region Rojava durchzuführen. Warum sage ich weiteren? weil es bereits 2018 und 2019 massive Angriffskriege gegen Teile der demokratischen Selbstverwaltung gegeben hat, die in Afrin, Serekaniye und Girisbi zu einer bis heute anhaltenden Besetzung geführt haben. Ihr seht hier auf dieser Karte, hier seht ihr Afrin, das ist das Gebiet, das 2018 im Frühjahr eingenommen worden ist. Und hier seht ihr Serekaniye und Girisbi, das im Oktober 2019 von der Türkei und dschihadistischen Proxy-Söldnern angegriffen und bis heute besetzt ist. Ich sage dschihadistische Proxy-Söldner, weil es bis heute dschihadistische Gruppen sind, die diese Gebiete kontrollieren. Ihr seht hier zum Beispiel eine Karte von Afrin, was es für Verbrechen unter dem Besatzungsregime der Türkei gegeben hat. Es gab erst letzte Woche einen Bericht, dass die Gruppierung Hayat Tahrir al-Sham, das ist eine der kämpfenden islamistischen Gruppen dort in Syrien, von der Türkei Zugang zu Afrin bekommen hat. Hayat Tahrir al-Sham, das wird euch wahrscheinlich allen nichts sagen oder den wenigsten, aber ihr kennt den vorherigen Namen dieser Gruppe, und zwar Al-Qaida, die jetzt von den türkischen Besatzungssoldaten anscheinend Zugang bekommen hat zu dem seit 2018 besetzten Afrin. Diese Kriegsdrohungen, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, seitens der Türkei sind vor allem wegen der aktuellen geopolitischen Weltlage möglich, vor allem aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, weil sich die Türkei in diesem Konflikt als vermeintlich ehrlicher Makler zwischen Russland und der Ukraine versucht zu positionieren. Ihr wisst vermutlich auch, dass der Krieg dazu geführt hat, dass Finnland und Schweden einen Antrag gestellt haben bei der NATO auf Mitgliedschaft. Die Türkei hat es bisher blockiert, weil Finnland und Schweden eine Politik betreiben, die nicht auf Verfolgung von kurdischen Aktivisten in ihren eigenen Ländern setzt, im Gegensatz zu Deutschland. Ihr wisst, dass in Deutschland politisch aktive Kurdinnen und Kurden sehr stark verfolgt sind. In Finnland und Schweden ist es nicht der Fall. Die letzte Nachricht, die ich gelesen habe, als ich aufs Fusion Festival gefahren bin, ich mache dann immer mein Handy aus, um mal 5 Tage keine Nachrichten lesen zu müssen, aber die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, war, dass Finnland und Schweden dem türkischen Druck nachgegeben haben. Die Türkei hat gesagt, wir stimmen gegen einen NATO-Eintritt von euch, solange ihr diese Politik fortfährt. Und die letzte Info war, dass Finnland und Schweden nachgegeben haben und jetzt auch beginnen werden, Kurdinnen und Kurden in ihren Ländern zu verfolgen. Man kann diese aktuellen Angriffsdrohungen auch in diesem Zusammenhang sehen. Das AKP-Regime versucht, wie auch schon zuvor, die zwischenimperialistischen Widersprüche für eine eigene regionalimperialistische Politik auszunutzen und sich in diesen Widersprüchen zwischen Russland und dem Westen fortzubewegen. Ihr wisst, dass Russland als auch die USA in Nordsyrien Truppen stationiert haben.
Ja.
Ja. So, geht's wieder? Perfekt. Ja, und deshalb ist dort auch sehr starke Interessen eben von den USA und von Russland gibt und die Türkei versucht, sich in diesen Widersprüchen zu bewegen. Es gibt auch innenpolitische Gründe für die Kriegsdrohungen der Türkei. Es gibt momentan eine, nicht nur weltweit, sondern ja auch in der Türkei eine massive Wirtschaftskrise. Der türkische Lira verliert täglich an Wert. Der Unmut in der Bevölkerung ist ziemlich groß und deshalb, wie so in so vielen Ländern versucht Erdogan, von der innenpolitischen Lage insofern abzulenken, als dass man den nächsten Krieg ankündigt und damit eine nationalistische Mobilisierung rund um die Regierung versucht zu erreichen. Jetzt geht es wieder besser. Die Frustration der türkischen Bevölkerung drückt sich auch immer mehr in einem steigenden Rassismus gegen Geflüchtete, die aus dem syrischen Bürgerkrieg geflohen sind und seit teilweise Jahren in der Türkei leben. Und Erdogan versucht auch, indem er ankündigt, wir werden jetzt Nordsyrien angreifen, dort Gebiete von den Kurdinnen reinigen und dann genug Platz haben, um die in die Türkei geflüchteten Syrerinnen und Syrer dort anzusiedeln. Teilweise gegen ihren Willen, teilweise oder zum großen Teil kommen die gar nicht aus diesen nordsyrischen Gebieten. Aber was Erdogan dort ankündigt, ist eigentlich den Plan einer ethnischen Säuberung, so wie es auch zum Beispiel in Afrin passiert ist, wo heutzutage fast keine Kurdinnen und Kurden, keine Alevitinnen, keine Jesidinnen mehr leben, die zuvor vor dem Angriffskrieg im Januar 2018 dort gelebt haben. Was ich habe jetzt über diese ganz aktuellen Kriegsdrohungen gesprochen, was die ganze Zeit in den letzten Monaten und Jahren passiert, ist eigentlich ein türkischer Krieg niedriger Intensität gegen die demokratische Selbstverwaltung. Es gibt tagtäglich bzw. fast wöchentlich Bombenangriffe, beziehungsweise nicht Bombenangriffe, sondern Drohnenangriffe auf Aktivistinnen und Repräsentantinnen der Volksbewegung. Zum Beispiel letzte Woche ganz aktuell wurde der Mann, den ihr auf dem Foto seht, von einer türkischen Drohne ermordet. Sein Name ist Ferhat Çibli. Er war der Co-Vorsitzende des Exekutivrats der Selbstverwaltung, also wirklich sehr, sehr ranghoch, der zusammen mit drei anderen bei einem türkischen Drohnenangriff getötet worden ist. Es gab allein dieses Jahr 43 Drohnenangriffe mit 15 Toten und 41 Verletzten. Wenn ihr euch aktuell informieren wollt, empfehle ich euch, das Rojava Information Center mal zu verfolgen. Auf Facebook, Instagram bzw. Twitter gibt es die. Und die haben zum Beispiel auch zusammengestellt, dass es bis zur ersten Junihälfte die Türkei insgesamt 982 Mal bombardiert hat, unter anderem mit geächteten Clusterbomben. Es ist auch ein Krieg, der mit anderen Mitteln geführt wird. Zum Beispiel werden gezielt Weizenfelder angezündet. Nordsyrien ist die Kornkammer der Region. Da wird ganz viel Weizen produziert und die werden angezündet, damit die Ernte zerstört wird. Das ist natürlich jetzt auch besonders schlimm, nachdem durch den Krieg gegen die Ukraine die Weizenpreise massiv steigen, weil die Gesamtproduktion weltweit abnimmt. Die Türkei kontrolliert auch die Wasserzufuhr nach Rojava und bestimmt, was reinkommt und was nicht. Blockiert zum Beispiel den Euphrat und den Tigris, zwei wichtige Flüsse, die da in der Region fließen, und bestimmt so, dass quasi die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr so möglich ist, weil es kein oder nicht genügend Wasser gibt. Gleichzeitig ist die IS-Terrormiliz zwar als territoriale Entität besiegt, aber nicht als Untergrund-Terrormiliz. Es gibt nach wie vor Milizen bzw. Einheiten, die sich im Untergrund befinden. Es sind nach wie vor auch mehr als 12.000 IS-Kämpfer im Gefängnis, um die sich die Selbstverwaltung auch noch kümmern muss. Es gibt riesige Lager, in denen Familien von IS-Kämpfern untergebracht sind, zum Beispiel das Al-Hol-Lager, wo Zehntausende leben und wo eine massive Radikalisierung stattfindet. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass es im Januar in der Stadt Hasaka einen Aufstand in einem Gefängnis gab und tagelange Kämpfe, wo mehrere hundert Menschen getötet worden sind. Es geht insgesamt der Türkei um eine Destabilisierung der Region. Die Verbindungen zwischen den IS-Untergrundschläferzellen und auch dem türkischen Geheimdienst sind bekannt. Und in diesem ganzen Kontext will ich auch noch mal einen Blick weiter östlich werfen, und zwar nach Südkurdistan, weil es sehr, sehr untergeht, weil im Moment seit dem 17. April die Türkei auch Angriffe gegen Regionen in Südkurdistan, Nordirak fährt. Es ist eine massive Besatzungsoperation gegen Dörfer, aber auch Stellungen der kurdischen Freiheitsbewegung in den Bergen Südkurdistans. Es gibt immer wieder Berichte von Einsätzen von Giftgas und anderen chemischen Waffen, nicht nur in Südkurdistan, sondern auch in Rojava. Und all das macht deutlich, dass eine politische Solidarität und Unterstützung für den emanzipatorischen Aufbruch in Rojava notwendiger denn je ist. Und bevor ich zum Ende komme, will ich noch zwei, drei Worte zu einem Begriff von Solidarität sagen, den wir vielleicht auch dann nach auf den verschiedenen Runden hier auf dem Fusion Festival mal diskutieren können. Was meinen wir, beziehungsweise was meine ich eigentlich, wenn ich von Solidarität mit Rojava spreche? Ein paar konzeptionelle Gedanken zum Solidaritätsbegriff. Ich glaube, es ist ganz wichtig,
festzuhalten, dass Solidarität keine soziale Wohlfühlkategorie ist, die man benutzt, um das eigene Gewissen zu befriedigen oder zu beruhigen. Zum Beispiel durch einen Mausklick mal eine Petition zu unterschreiben und es dann einfach dabei sein zu belassen. Ich glaube, Solidarität darf nicht harmlos sein, sondern muss etwas kosten. Also im Sinne von, man muss bereit sein, für eine Sache wirklich einzustehen, auch wenn man dadurch ins Schussfeld geraten kann. Zum Beispiel, das ist sehr gut möglich, wenn man sich solidarisch mit der kurdischen Freiheitsbewegung in Rojava zeigt, dann kann man ins Visier des deutschen Staates geraten, weil, das habe ich ja am Anfang gesagt, er die kurdische Freiheitsbewegung auch als terroristisch gebrandmarkt hat und hierzulande massiv verfolgt. Ich würde Solidarität in Anlehnung von Professor Stefan Lessenich definieren. Er sagt, Solidarität muss eine soziale Praxis sein, die kooperativ und transformativ zugleich ist. Kooperativ heißt, es geht nicht um ein stellvertretendes Einstehen für die Belange anderer, sondern um das gemeinsame Eintreten für beiderseitig geteilte Belange, auch über eventuell bestehende Differenzen hinweg. Das meine ich, oder meint er mit kooperativ? Und was meint er, also Stefan Lessenich, mit transformativ? Es geht bei dieser Solidarität nicht um die Wiederherstellung einer gegebenen alten Sozialstruktur von früher, sondern solidarischer Praxis muss es um die radikale Veränderung des gesellschaftlichen Systems und der Veränderung der ungleichen Teilhabemöglichkeiten an der Gestaltung des eigenen Lebens dort wie hierzulande gehen. Und ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass Solidarität weder Identität oder vollkommene Identifizierung noch vollkommener Altruismus ist. Ich glaube, der Ausgangspunkt von Linken ist demjenigen der Kurdinnen oder auch ein anderes Beispiel, demjenigen der Palästinenserinnen, weder völlig identisch noch völlig von ihm verschieden. Solidarische Praxen entstehen weder, weil wir das Gleiche sind oder das Gleiche, 100% das Gleiche wollen, wie diejenigen, mit denen wir solidarische Beziehungen eingehen. Sie entstehen auch nicht deswegen, weil uns ein abstrakter Humanismus aus reiner Selbstlosigkeit dazu führt. Ich glaube, das eine wäre eine unkritische Identifikation und das andere wäre irgendwie kleinbürgerliche Wohltätigkeit. Ich glaube, es gilt zu reflektieren, dass unsere jeweiligen Kämpfe durcheinander vermittelt sind. Also, dass man versteht, keiner unserer Fortschritte, die wir hier erkämpfen, auch in dem zum Beispiel, dass 2019 dieses Fusion Festival ohne Cops auf dem Festival stattfinden konnten, um ein praktisches Beispiel zu nehmen, also dass keiner unserer Fortschritte unabhängig ist von den Fortschritten der anderen. Nur wenn wir hier etwas verändern, hat auch die Selbstverwaltung von Rojava eine Chance zu überleben. Zum Beispiel, indem wir hier gegen die Komplizenschaft und auch die Unterstützung der Bundesregierung, auch der neuen Bundesregierung für das AKP-Regime vorgehen. Und auch andersherum, wenn Rojava lebt und überlebt, haben wir hier einen Ansatzpunkt, unsere Kämpfe fortzuführen und voneinander zu lernen. Ich glaube, man kann es festhalten, dass man, wenn man sagt, solidarisch zu sein, heißt, miteinander verbunden zu sein. Und was das jetzt ganz konkret in Bezug auf die Frauenrevolution in Nordsyrien heißt, wird uns jetzt Leila von Jenny präsentieren.
Danke, Kerem. Danke auch an Mediko und an Anita. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Danke auch an die Content Crew, dass ihr das hier ermöglicht. Genau. Wir haben natürlich gar nicht so viel Zeit. Es gibt unglaublich viel zu sagen zu der Revolution in Rojava. Ich würde in den nächsten 10 Minuten versuchen, einen kurzen Abriss euch zu geben, welche Strukturen in Rojava existieren, die autonom von Frauen organisiert werden. Wir haben jetzt schon in den Beiträgen gehört, dass die Rojava-Revolution eine Basisdemokratie aufgebaut hat, die die Gesellschaft durch lokale Gemeinden und Räte organisiert und Frauen spielen insbesondere im Kontext der Rojava-Revolution eine ganz große und eine ganz besondere Rolle, weil eben auf allen verschiedenen Ebenen der Gesellschaft, in allen verschiedenen Lebensbereichen versucht wird, autonome Frauenorganisierung voranzutreiben und dadurch eben auch die gesellschaftliche Transformation beizubehalten. Man spricht eben im Rahmen der Rojava-Revolution auch nicht selten von einer Frauenrevolution. Hier einfach eben der Fokus darauf, dass die Gesellschaft sich befreit und transformiert unter der Führung von Frauen. Wie ich eben meinte, würde ich einfach ein paar Strukturen der Selbstorganisierung präsentieren. Letztendlich kann man tatsächlich im Kontext von Rojava sagen, dass Frauenräte, Frauenkommunen, Organisationen, die nur von Frauen besetzt sind, das schlagende Herz Rojavas sind. Daher eben auch der Begriff, dass Rojava eine Frauenrevolution ist. Es gibt autonome Frauenorganisierungen in allen Lebensbereichen. Es gibt Frauenbildungen. Tatsächlich ist der Fokus auf Bildung ein sehr, sehr großer. Es gibt Akademien, die nur von Frauen geleitet werden, die Bildungen für Frauen anbieten, um diesen Fokus einfach nicht aus den Augen zu verlieren und wirklich eben im Kontext von Geschlechterbefreiung die Gesellschaft zu transformieren. Ein ganz großer Akteur in diesem Kontext ist Kongrastar. Auch bekannt unter Kongreastar. Kongreastar koordiniert letztendlich die Frauenrevolution, also so die Ziele der Frauenbefreiung im Kontext von Rojava. Man kann sie als verbindendes Glied sehen, als Dachorganisation, die versucht, alle Kommunen, alle Organisationen, alle Räte so gut es geht zu vernetzen, eben immer mit dem Ziel der Frauenbefreiung, vor allem eben der Geschlechterbefreiung im Fokus. Was tatsächlich auch wichtig ist im Kontext der Rojava-Revolution zu sagen, da das so im allgemeinen Diskurs ab und an untergeht, ist, dass es sich in Rojava eben nicht nur um eine kurdische Revolution handelt. Wir haben in Rojava ein Mosaik an unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, wir haben sehr viele Ethnien, sehr viele Glaubensrichtungen, die eben in Rojava anhand von Selbstorganisierung, anhand von Räten etc. versuchen sich zu organisieren, und das bezieht sich dann eben auch auf den Organisierungskontext von Frauen. Das heißt, wir haben nicht nur Frauenräte mit kurdischen Frauen, sondern eben auch mit Frauen arabischer Abstammung. Wir haben esidische Frauen, die sich nochmal selbst organisieren. Wir haben alevitische Frauen, die sich nochmal selbst organisieren. Also, dass man das auch immer noch mit im Blick hat, dass hier wirklich ganz viele Bevölkerungsgruppen und Ethnien aufeinandertreffen. In Syrien hat die Frauenorganisierung tatsächlich eine ganz lange Tradition. Das war vor 2012 natürlich nochmal ein ganz anderer Kontext. Da hat die Frauenbewegung auch schon versucht, Frauenvereine zu gründen, Frauenräte zu gründen. Das war gesetzlich da aber so geregelt, dass man, wenn man zum Beispiel einen Frauenverein angemeldet hat, dass jedes Mitglied, also jede Frau, die offiziell Mitglied ist in diesem Frauenverein, auch automatisch Mitglied der Baath-Partei, also der Partei von der Familie Assad, sein musste. Das hat sich natürlich nach 2012 verändert. Es ist hier einfach auch nochmal wichtig zu sagen, dass sich eben nicht nur diese ganzen Strukturen durch 2012 so verfestigt haben, sondern dass es auch vor 2012 unglaublich viele Mühen und Anstrengungen der Frauenbewegung gab, um den Weg zu ebnen für diese Revolution, für 2012 und vor allem auch für all die Prozesse, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden haben. Ein ganz besonderer Punkt, der eben sich auch letztendlich so manifestiert hat im Kontext der Revolution, generell auch im kurdischen Kontext, ist das Prinzip des Co-Vorsitzes. Hier geht es darum, dass es eine Garantie gibt, dass Frauen in allen verschiedenen Strukturen mitwirken. Das heißt, Vorsitzende von Räten, das sind nicht nur Männer in dem Fall, sondern es wird immer geguckt, dass es diesen Co-Vorsitz gibt. Also eine Frau und ein Mann, die eben diese Position innehalten, dass es hier quasi immer diesen Ausgleich letztendlich gibt. Und mit diesem Prinzip des Co-Vorsitzes hat man natürlich auch gesellschaftlich etwas ganz Krasses verankert letztendlich, weil man eben diese Geschlechterunterschiede in der Hinsicht und vor allem diese patriarchalen Verhältnisse damit erstmal wettgemacht hat. Und was hier auch noch wichtig ist zu bedenken, also im Kontext von diesem Co-Vorsitz und dieser gemeinsamen Organisierung, ist, dass Frauen sich immer erst autonom organisieren. Also autonome Frauenorganisierung, man kann es gar nicht oft genug sagen, das ist wirklich so der Hauptfokus. Und dann aus dieser autonomen Frauenorganisierung heraus in die gemischten Strukturen reingehen. Und man spricht eben in diesem Kontext auch davon, dass es tatsächlich keinen Rat gibt oder kein Entscheidungsgremium, in dem Sinne nenne ich das jetzt mal, das nur von Männern besetzt ist. Es gibt da quasi immer die Frauen, die eben aus ihren autonomen Organisierungsstrukturen mit übergehen. Ein weiterer Aspekt, weil ich ja vorhin meinte, alle Lebensbereiche werden eben versucht, im Kontext dieser Frauenrevolution, also in Bezug auf die Frauenrevolution umzusetzen, sind Frauenkooperative, die sich auf die wirtschaftliche Situation beziehen, die Frauen die Möglichkeit geben sollen, sich wirtschaftlich unabhängig zu machen. Die Frauen die Möglichkeiten geben sollen, unabhängig von ihrem eigenen Haushalt Geld zu verdienen letztendlich. Und wir haben hier zum Beispiel das Projekt, also das Frauendorf Ginwart, das genau das versucht auch voranzutreiben. Da werden auch ganz viele Bildungen gegeben und Projekte gefördert und man schaut einfach, inwiefern Frauen ihre eigenen wirtschaftlichen Unabhängigkeiten erreichen können. Eine weitere ganz wichtige zentrale Struktur in Rojava sind die Frauenhäuser auf Kurdisch Malajin. Das sind Zentren der Selbstverwaltung der Frauen in den Kommunen, die angeschlossen sind an die Frauenräte. Ich muss noch mal kurz auf die Zeit gucken. Die letztendlich zuständig sind für die Umsetzung der Ziele der Frauenbefreiung. Das heißt, das ist die zentrale Rolle dieser Frauenhäuser. Und in diesen Frauenhäusern wird auch geschaut, inwiefern man gesellschaftliche Probleme lösen kann. Und das ist letztendlich ein Ort, an dem alle Fragen, die Frauen betreffen, diskutiert werden. Ein Ort, an dem geschaut wird, wie können wir die Konflikte in der Gesellschaft lösen. Und ein ganz großer Fokus ist hier natürlich auch auf patriarchaler Gewalt. Und wichtig ist in diesem Kontext auch zu sagen, dass bei Frauenhäusern der Einigungsgedanke und der Wiedergutmachungsgedanke tatsächlich sehr stark im Fokus steht. Ansonsten ist manchen hier vielleicht der Begriff Genealogie bekannt. Die Genealogie wird als alternative Wissenschaft betitelt. Sie bietet letztendlich die wissenschaftliche Grundlage für die Revolution in Rojava und generell auch für die Frauenrevolution insgesamt. Hier wird geschaut, dass man kein positivistisches Denken reproduziert, daher eben auch alternative Formen der Wissenschaft. Und letztendlich ist das so der wissenschaftliche Rückgrat der Frauenrevolution, kann man sagen. Die Genealogie beschäftigt sich mit allen Fragen, analysiert die gesellschaftlichen Zustände, eben auch mit Blick auf die Zukunft für die Frauen in der Gesellschaft. Noch zwei Punkte, die ich als Strukturen aufzählen würde. Das wären zum einen mal die Frauengesetze, die unter einem ganz basic Prinzip eigentlich funktionieren, weil einfach gesagt wird, Gesetze, die Frauen betreffen, sollen von Frauen gemacht werden. Und hier versucht man natürlich mit diesen Gesetzen gegen patriarchale Verhältnisse und gegen patriarchale Praktiken entgegenzuhalten und gleichzeitig eben auch die Rolle der Frauen und die Bedeutung der Frauenorganisierung im Blick auf die Zukunft zu stärken. Und ein weiterer Selbstorganisierungskontext der Frauen, der sehr vielen hier ein Begriff ist, ist die Selbstverteidigungseinheit, die JPG, die sich in Opposition zum patriarchalen Militarismus formiert hat, um letztendlich die Frauenrevolution zu schützen, um das Volk zu schützen. Und die JPG sieht sich als ein Teil des historischen Erbes von Frauen überall auf der Welt eigentlich, die ihr Land gegen Faschismus, gegen Besatzung verteidigt haben und Revolutionen geschützt haben. Und in Bezug auf die JPG ist es vor allem auch wichtig zu sagen, dass das eine ganz andere Rolle, also dass es auch eine ganz andere Stärke in den Frauen hervorgerufen hat tatsächlich. Das heißt, dass die autonome Identität durch die Präsenz, durch die Organisierung der JPG, also dass das einen ganz großen Einfluss auf die autonome Identität der Frauen hatte in Rojava und eben nicht nur in Rojava, sondern tatsächlich überall auf der Welt. Genau, ich bin hier jetzt ein bisschen kurz reingerattert. Ich habe nur noch ein paar abschließende Worte, die mir sehr am Herzen liegen. Wir reden hier von einer Revolution im Kontext der Rojava-Revolution und mit einer damit einhergehenden Motivation, sich als Frauen selbst kennenzulernen, die Kraft in sich zu erkennen, die Gesellschaft transformieren zu können, die Gesellschaft befreien zu können, vor allem auch, das nach außen zu tragen und damit die Zukunft aufzubauen. Das heißt, eine Zukunft, die frei ist von Unterdrückung, eine Zukunft, die frei ist von Ungerechtigkeit. Und diese Kraft, die in dieser Motivation und in dieser Revolution steckt und letztendlich auch in allen von uns, ist der Motor des Widerstandes. Und die Frauenbewegung in Rojava und generell in Kurdistan versucht, kontinuierlich der Motor dieses Widerstandes zu sein. Und bis zu einem bestimmten Grad ist das auf jeden Fall auch schon gelungen. Aber wir sehen natürlich durch die aktuellen Angriffe und durch die Angriffe in den letzten 10 Jahren und auch in den Jahrzehnten davor, dass noch ein sehr, sehr, sehr langer Weg vor uns ist. Und letztendlich kann man sagen, dass solange es Besatzung gibt, solange es Ausbeutung gibt, solange es den Faschismus gibt, solange Frauen getötet werden, solange es patriarchale Gewalt gibt, wird dieser Widerstand weitergehen. Und das finde ich einfach an diesem Punkt nochmal wichtig zu sagen. Und das ist die Grundlage, auf der bisher gekämpft wurde. Und das ist auch bisher, also wird auch bisher die Grundlage bleiben, auf der gekämpft wird. Und für alle involvierten Staaten, wir haben gerade von Kerem über die aktuelle Situation gehört, ist letztlich klar, dass eine antikapitalistische Frauenrevolution, so wie sie in Rojava stattfindet, nicht zu akzeptieren ist. Und genau aus dem Grund ist unsere gebündelte Kraft da unglaublich wichtig. Und mein letzter Satz ist ein Zitat von Asya Abdullah. Sie ist die Koordinatorin der Frauenrevolution in Rojava, Vorsitzende von Kongressar. Die Befreiung der Gesellschaft und der Frauen sind nicht voneinander getrennt worden. Wir haben nie gesagt, das eine ist wichtiger als das andere, sondern immer wieder unterstrichen, dass sie sich gegenseitig bedingen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Leila, für diese Worte und diesen Überblick über das, was an Frauenrevolutionen dort passiert. Anita, zum Schluss, ich habe ja gesagt, du warst vor kurzem in Rojava und wir haben auch gesagt, wir wollen ein bisschen über Perspektiven diskutieren. Wir öffnen danach auch nochmal ins Publikum, wir können Fragen stellen, Anmerkungen stellen, aber vielleicht, weil du vor Ort warst und weil du schon diese Revolution seit langem von hier aus begleitest, wie sieht die Zukunft der Region aus?
Genau, also ich war gemeinsam mit meinem Medico-Kollegen im April für ungefähr eine Woche in Rojava. Wir machen das eigentlich regelmäßig, dass wir unsere Projektpartner vor Ort besuchen, mit ihnen in Kontakt treten, uns die Projekte zeigen lassen, die wir unterstützen. Wir hatten jetzt eine lange Pause, 2 Jahre wegen der Corona-Pandemie, und es war für uns sozusagen auch das erste Mal nach 2 Jahren, dass wir wieder in die Region reisen konnten. Ich sage vielleicht ganz kurz noch 3 Worte zu Medico, weil wir das vorher nicht gemacht haben. Medico International ist eine Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die es jetzt schon seit über 50 Jahren gibt und die ein kritisches Verständnis von Hilfe hat. Also es geht uns immer darum, lokale Partnerorganisationen zu finden und zu unterstützen, die sich vor Ort gegen Armut, gegen die Verhältnisse einsetzen, die wir dabei unterstützen, die wir aber nicht nur als Hilfsempfänger begreifen, sondern als politische Akteure, mit denen wir in ein Gespräch kommen, in einen politischen Austausch über die strukturellen Ursachen, die das überhaupt nötig macht, diese Hilfe zu leisten. Und das ist auch der Ansatz, der uns in unserer Arbeit in Rojava leitet. Also wir begreifen auch die Organisation und die Menschen, die wir dort unterstützen, immer auch als politische Partnerinnen. Genau, und ich war jetzt dieses Jahr das 5. Mal vor Ort, und es ist nochmal ziemlich deutlich geworden, was auch in diesem 10. Jahr des Aufbaus von Rojava für, trotz all der großartigen Errungenschaften, die ja auch eben schon beschrieben worden sind, was für Herausforderungen welche Herausforderungen es vor Ort gibt, die eigentlich ohne internationale Unterstützung und auch ohne eine internationale politische Perspektive wirklich sehr schwierig zu meistern sind. Und es mich immer wieder selber überrascht, wie trotz all dieser Umstände und Bedingungen, wie motiviert die Leute trotzdem noch sind, dieses Projekt weiterzutreiben. Ein riesiges Problem oder eine riesige Frage, die nicht nur Rojava betrifft, aber nochmal ganz speziell, sondern die ganze Region, ist die Frage des Wassers. Also auch in der Region ist die Klimakrise angekommen. Dürre bedeutet ausbleibender Regen. Die Region ist sozusagen die Kornkammer Syriens, also eigentlich wächst dort der Weizen, mit dem das ganze Land versorgt wird. Durch den ausbleibenden Regen der letzten 2 Jahre müssen die Felder extern bewässert werden, damit dieser Weizen eben weiter wächst. Die Türkei besetzt aber, oder in den von der Türkei besetzten Gebieten liegt aber eine ganz wichtige Wasserpumpstation für die Region, mit der eben auch diese Weizenfelder bewässert werden könnten, wenn die Türkei diese Pumpstation nicht ausstellen würde oder die Wasserzufuhr reguliert. Das tut sie zum einen durch diese Pumpstation, aber auch durch Staudämme, die sie in der Türkei baut und dadurch die Wasserzufuhr in die Region reguliert. Das hat im letzten Jahr dazu geführt, dass im Sommer ein bis zwei Wochen knapp 500.000 Menschen, die in der Region Hasake leben, einfach kein fließendes Wasser mehr hatten. Und genau, die Medico-Partnerorganisation Kurdischer Roter Halbmond dann Wasser liefern musste mit LKWs, um die Familien und um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Und wir beschreiben das schon auch immer als ein großes politisches Druckmittel der Türkei oder auch Teil des Krieges der niederen Intensität mit dieser Wasserkappung sozusagen politischen Druck zu erzeugen und wirklich auch den Menschen vor Ort zu schädigen. Zudem ist die ökonomische Lage, das ist vielleicht auch bekannt, in Syrien schwierig. In Rojava im Vergleich zu Rest Syrien geht es da noch relativ gut. Trotzdem haben sich die Sanktionen auch da bemerkbar gemacht. Genau, und mit diesem ausbleibenden Wasser der Weizenkrise ist es so, dass wirklich genau die ökonomische Lage sich durch die Gesellschaftsschichten hindurch nicht als besonders gut darstellt. Die Selbstverwaltung versucht da zu unterstützen und es gibt ganz viele Projekte der Selbstverwaltung, in denen sie kostenlos Brot verteilt, Kooperativen gründet, um sozusagen das aufzufangen, also dieses alternative Wirtschaftsmodell auch wirklich zu leben, aber ja, auch das sind wirklich schwierige Bedingungen. Genau, den Krieg der niederen Intensität hat Kerem schon angesprochen, da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen, außer dass ich nur selber beschreiben kann, auch als wir über die Landstraßen und die Städte, die nahe der türkischen Grenze liegen, mit unserem kleinen weißen Minibus, mit dem man da halt immer rumfährt, gefahren sind, schon gemerkt haben, dass es kein gutes Gefühl ist, wenn man weiß, dass zwei Tage vorher noch eine Drohne eingeschlagen hat und Menschen getötet hat. Die haben zwar eigentlich immer das Ziel politischer und militärischer Personen, was schlimm genug ist, trotzdem werden oft genug auch Zivilistinnen getroffen, Drohnen treffen auch mal das nicht angesteuerte Ziel, zivile Orte und es herrscht einfach ein Gefühl der Unsicherheit, der Angst, dass diese Drohnen eben auch andere Ziele treffen können und das ist einfach ein sehr präsentes Gefühl, das hat man noch mal gemerkt, als wir auch vor Ort waren. Der Umgang mit den inhaftierten IS-Kämpfern und den Familien, den Frauen und den Kindern, die in den Flüchtlingscamps leben, ist auch eine riesige ungeklärte Frage. Wir selber waren in einem Gefängnis, wo Medico-Partner mit Minderjährigen arbeiten, die unter IS zum Teil gekämpft haben, zum Teil einfach unter IS groß geworden sind und die jetzt in diesen Gefängnissen sitzen. Ich selber war auch schon in diesem Flüchtlingslager Al-Hol, das Kerem angesprochen hat, wo die IS-Frauen mit ihren Kindern leben und sich immer weiter radikalisieren, weil es eben keine internationale Unterstützung gibt bei die Radikalisierungsprogramme. Es gibt eine viel zu zögerliche Politik, die internationalen IS-Kämpferinnen und da sitzen Leute aus 50 Regionen der Welt, also dieses Flüchtlingslager ist wirklich eines der internationalsten Orte in ganz Syrien wahrscheinlich, es ist total absurd, aber auch die Bundesregierung sehr zögerlich ist, deutsche Frauen oder Männer zurückzuholen. Es ist jetzt letztens passiert, dass Frauen mit ihren Kindern zurückgeholt worden sind. Das war die erste große Rückholaktion der Bundesregierung. Aber genau, was mit den internationalen Kämpfern in diesen Gefängnissen ist, ist bis heute ungeklärt. Und es ist einfach eine unglaublich große Bürde, auch die Selbstverwaltung mit dieser Frage sich selber zu überlassen. Es gab immer wieder Vorschläge eines internationalen Tribunals oder andere Vorschläge der Kooperation, genau, auf die bisher nicht eingegangen ist oder reagiert worden ist. Zudem leben in der ganzen Region Rojava ungefähr 700.000 Flüchtlinge in Flüchtlingslagern, aber auch in informellen Siedlungen, in Dörfern oder Städten, die durch den IS verlassen worden sind und die Leute nicht zurückgekehrt worden sind. Und all diese Menschen haben Vertreibung, Folter, Enteignung erlebt. Also es sind unglaublich viel auch Menschenrechtsverletzungen in der Region, die passiert sind. Medico-Partner von uns, RDI heißen die, Right Defensive Initiative, machen gerade ein Projekt, wo sie in diese Flüchtlingslager gehen und mit den Menschen reden und von ihren Erfahrungen, ihre Erfahrungen dokumentieren, also was ist ihnen, welches Leid haben sie erlitten, wurden sie gefoltert, Welches Land wurde ihnen genommen? Da geht es meistens um diese türkisch besetzten Gebiete, also Afrin oder diese Region um Serikanje. Und dokumentieren diese Aussagen, sammeln Beweise mit dem Ziel, diese irgendwann nochmal eine reale Gerechtigkeit oder zumindest eine Anerkennung des Leids dieser Bevölkerung auf internationaler Ebene zu erreichen. Ein letzter Punkt ist die Frage der humanitären Hilfe. Medico ist ja eine Hilfsorganisation, deswegen befassen wir uns damit viel. Anfang 2020 wurde der einzige offizielle Grenzübergang für UN-Hilfe geschlossen. Im Sicherheitsrat der UN damals hat Russland und China mit einem Veto gegen die weitere Öffnung dieses Grenzübergangs gestimmt, mit dem Ziel, dass alle UN-Hilfe über Damaskus, über Syrien laufen muss, weil sozusagen Syrien und Assad völkerrechtlich der offizielle Präsident, das offizielle Regierungsoberhaupt Syriens ist, und da Rojava keinen völkerrechtlich anerkannten Status hat, gilt es völkerrechtlich eben als Teil Syriens. An dieses Problem, das ist jetzt nicht nur in der humanitären Hilfe, poppt es auf, sondern an ganz vielen Fragen, an denen wir in Rojava arbeiten, stoßen wir immer wieder an diese Grenze, dass Rojava eigentlich keinen offiziellen Status hat, sondern die Selbstverwaltung, all das, was dort an zivilgesellschaftlicher Initiative entstanden ist, sehr davon abhängig ist, dass sie eben diesen Status erkämpft haben. Es gibt immer mal wieder Verhandlungen mit Damaskus, den offiziell zu machen. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Das hat Gründe anderer geopolitischer Akteure, die da sozusagen auch mitreden. Russland hat da eine zentrale Rolle. Und es kommt halt immer wieder zu dieser türkischen Bedrohung, die es einfach unglaublich schwierig macht, eine große Perspektive oder Zukunft aufzubauen, weil auch da es einfach keinen internationalen Druck der Türkei, auf die Türkei gibt. Es könnte die NATO sein, es könnte die EU sein, aber wir sehen das ja gerade aktuell, Kerem hat das ja ganz gut beschrieben, dass sozusagen die Drohungen Erdogans eigentlich unkommentiert passieren können, währenddessen sogar Menschenrechtsverletzungen, diese Drohnenangriffe in der Region weiter passieren. Und deswegen sagen wir als Medico oder fordern wir zumindest, dass die Bundesregierung die Unterstützung der Selbstverwaltung aufnimmt oder zumindest eine offizielle Unterstützung der lokalen zivilgesellschaftlichen Strukturen wie dem kurdischen Roten Halbmond vor Ort, die einfach in den letzten Jahren entstanden und gewachsen sind und einfach eine enorm wichtige Arbeit in der Region leisten, um so eine bestimmte Sicherheit, eine politische Perspektive für die Region gewährleisten zu können. Genau.
Ja. Vielen Dank, Anita. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Wir hatten gedacht, eine Stunde reicht uns niemals. Natürlich war das jetzt immer nur sehr oberflächlich. Ich hoffe, ihr seid da irgendwie animiert worden, mal in Seminare zu gehen oder ein Buch dazu zu lesen. Wir haben jetzt aber noch eine gute Viertelstunde Zeit, um eure Fragen oder auch kurze Diskussionspunkte oder Anmerkungen zu beantworten. Maki wird mit dem Mikrofon rumgehen und ihr könnt euch zu Wort melden.
Genau, während ihr euch vielleicht noch eure Frage überlegt, möchte ich noch ganz kurz auf eine Konferenz verweisen, die wir als Medico organisieren im September. 10. 11. September in Frankfurt werden wir genau das, was wir hier auf dem Podium diskutiert haben, weiter besprechen und haben Vertreterinnen der Selbstverwaltung eingeladen. Es werden Medico-Partnerinnen sprechen. Wir haben Journalistinnen, Expertinnen, Wissenschaftler eingeladen aus Deutschland und Europa, die sich auskennen in der Region, aber auch zu diesen aktuellen Fragen, die ich gerade skizziert habe, schon Gedanken gemacht haben. Und wir richten uns damit auch an Politikerinnen, an Leute, die in den politischen Institutionen und Apparaten zu der Region arbeiten, um eben diese reale politische Perspektive für die Region gemeinsam diskutieren zu können. Genau, ihr seid alle herzlich eingeladen. Auf der Website von Medico findet ihr das Programm und die Hintergründe zu der Konferenz. Die wird in Präsenz stattfinden. Wir zeichnen die aber auf, sodass auch alle Diskussionen im Anschluss nachgeschaut werden können.
Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Es gibt da hinten, glaube ich, eine erste Frage. Ja.
Hallo, ja, man hört mich. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Es gibt bestimmt in vielen Regionen der Welt, in vielen Situationen Bedarf nach Revolutionen, Selbstorganisationen, Frauenbewegungen. Woran liegt es, dass es gerade in Rojava so verhältnismäßig gut klappt? Was ist da anders?
Können alle zusammen darauf antworten, oder?
Ja, ja.
Ich würde mal anfangen. Ich würde sagen, dass in Rojava, das meinte ich auch vorhin schon in dem Teil, also in meinem Input-Part, dass man da ja wirklich bedenken muss, dass es eben nicht erst 2012 angefangen hat. Das heißt, es gab da eine sehr, sehr enorme Vorarbeit durch die Frauenbewegung, durch die kurdische Bewegung, die letztendlich auch eine Frauenbewegung ist, beziehungsweise auch eine Frauenbewegung genannt werden sollte, die versucht hat, eine Alternative aufzubauen, die versucht hat, mit ihrer Ideologie, mit ihren Ideen, eine Alternative aufzubauen, die die Gesellschaft mitdenkt und die sich vor allem auch als Teil der Gesellschaft sieht und nicht als autonome Organisierung, die außerhalb der Gesellschaft quasi diese Theorien hat und diese Ideologien hat und voranzutreiben. Das heißt, dass man wirklich versucht hat, diese Basisarbeit in den Fokus zu stellen und diese Ideen der kurdischen Befreiungsbewegung durch Arbeit in den Dörfern, durch endlose Unterhaltungen mit Menschen voranzutreiben und wirklich darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich alles falsch läuft. Das heißt, dass Basisarbeit hier ein ganz, ganz großer Fokus war, der eben auch schon vor 2012 seit Jahrzehnten stattfindet. Und eben dieser Fokus oder beziehungsweise dieses Selbstverständnis von, man begreift sich selbst als Teil der Gesellschaft und versucht quasi von unten die Gesellschaft mit aufzurollen. Und hier ist der Fokus eben tatsächlich auf diese Idee der kurdischen Bewegung, dass gesagt wird, es sind eben nicht nur Klassenverhältnisse, sondern vielmehr ist das eigentlich die Versklavung der Geschlechter. Und ein Fokus darauf ist im Kontext im Nahen und Mittleren Osten, das ist ein Fokus, der tatsächlich im Kontext der Rojava-Revolution oder im Kontext von Kurdistan beispielslos ist. Und das wäre so meine Antwort darauf, sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen und diesen Punkt von Geschlechterbefreiung voranzutreiben.
Ja. Habt ihr in den deutschen Medien von dem Thema gehört, auch nur ansatzweise in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Sender, auch nur ansatzweise von dieser Problematik und deren Tragweite gehört?
Also vielleicht antworte ich dort darauf, weil ich sozusagen aus der Kommunikationswissenschaft komme und wir uns mit Medien und Journalismus beschäftigen. Und man muss sagen, dass die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse in Nord- und Ostsyrien, in Rojava, in deutschen Medien eigentlich so gut wie keine Widerspiegelung finden. Ich habe mal für das Buch, das ich vor 4 Jahren geschrieben habe, recherchiert, ob das Wort Rojava einmal in der Süddeutschen Zeitung oder überhaupt in der Süddeutschen Zeitung vorgekommen ist, und das ist nicht passiert. Das ist jetzt vielleicht ein Fall oder ein Beispiel nur, aber ich glaube schon, dass es eine Struktur hat, und das liegt vor allem daran, dass seit November 1993 die kurdische Freiheitsbewegung, oder hier wird es oftmals auf den Begriff PKK reduziert, dabei ist es, würde ich sagen, eine sehr, sehr große soziale Bewegung im Nahen und Mittleren Osten, die nicht nur auf die PKK zu beschränken ist, aber dass die PKK seit November 1993 in Deutschland verboten worden ist und deshalb jegliche Berichterstattung über das Thema Kurden oder Kurdistan immer unter dem Damoklesschwert des Terrorvorwurfs steht und man immer sagen muss, wenn man irgendwas über diese Themen schreibt, ja, die PKK ist aber in Europa und in der Bundesrepublik als terroristische Organisation gekennzeichnet. Und das führt dazu, dass es gewisse Scheuklappen gibt und sich viele Leute, viele Journalistinnen einfach gar nicht mit der Thematik tiefer beschäftigen, dass die mal irgendwie ein Buch lesen würden, was damit sich tiefergehend inhaltlich beschäftigt, passiert nur sehr, sehr selten. Und vielleicht auch nochmal ein strukturelles Problem des deutschen Mediensystems ist, dass es so gut wie keine Auslandskorrespondentinnen gibt, sondern jemand, der in Istanbul lebt, weil er oder sie die Stadt so schön findet und man da so gut essen kann, denkt dann auch noch über das, was in Kurdistan passiert, schreiben zu können, obwohl man niemals im Osten des Landes der Türkei war, geschweige denn mal nach Nordsyrien, Rojava gefahren ist. Also das ist, glaube ich, ja, sehr strukturell verankert, warum man in deutschen Mainstream-Medien oder Medien-Mainstream nicht so viel über die Thematik findet. Vielleicht auch mal, hat sich mal eine Frau gemeldet? Ah ja, okay, ah ja, cool, super dahinter, ja. Ich habe dich nicht gesehen wegen der Kamera, sorry.
Vielen Dank erstmal, dass ihr diesen Input hierher bringt. Ich war nicht ganz von Anfang an da, deswegen kann es gut sein, dass ihr da auch schon drauf eingegangen seid. Mich würde total interessieren, was unter diesem Frauenbegriff verstanden wird, also und ob das eine politische Bezeichnung ist oder wie wieder diskutiert wird auch in Rojava.
Also ich verstehe deine Frage so, dass du so auf die Inklusivität des Begriffs eingehst. Genau, also das ist ein Begriff, beziehungsweise der Begriff der Frauenrevolution und der Frauenbefreiung, der letztendlich Ende der 70er geprägt wurde, mit dem Anfang so der kurdischen Befreiungsbewegung, der sich so durch die letzten Jahrzehnte letztendlich gezogen hat. Und es ist natürlich im Kontext vom Nahen und Mittleren Osten, also generell kann man sagen, da herrschen andere Diskurse, wenn es um Geschlechterinklusivität geht, als so, wie wir das in Europa haben. Ich finde, das kann man ganz offen so sagen. Und man kann auch ganz offen sagen, dass letztendlich die Prozesse in Rojava, dass das Schritte sind, dass die Gesellschaft aus jahrzehntelanger Unterdrückung und jahrhundertelanger Unterdrückung letztendlich und Besatzung sich versucht neu zu organisieren und die Gesellschaft zu transformieren. Das heißt, dass eben auch Punkte von LGBTQI, dass im Rahmen der Rojava-Revolution nochmal einen ganz anderen Diskurs in sich trägt, als wie wir ihn eben in Europa haben. Und das Bewusstsein wird auf jeden Fall stärker. Ich finde, das kann man so auf jeden Fall sagen. Es ist aber auf jeden Fall ein Prozess und es ist auch kein besonders leichter Prozess. Es ist ein Prozess, wo man endlos diskutieren muss, wo man verschiedene Analysen, Ansichten versucht mit zu berücksichtigen, also wo man auch versucht, erst bestimmte Sachen zu verstehen. Und das ist das, was ich so dazu sagen kann zu diesem Zeitpunkt.
So, vielleicht die letzten zwei Fragen zusammengefasst. Du kannst ja das Mikrofon an zwei Personen weitergeben und dann genau wegen der Zeit.
Ich habe eine Frage zu Anita. Du hast gesagt, dass du arbeitest oder deine Organisation arbeitet zusammen mit Partnerorganisationen in Rojava. Wie genau ist eure Unterstützung? Macht ihr juristische Unterstützung oder hilft mit Formulierungen oder einfach mit Organisation von dieser Gruppe?
Okay. Ja, erstmal Dankeschön. Genau, ihr hattet ja über Besetzung gesprochen und auch über Imperialismus. Und genau, mich hatte interessiert, weil ich auch an Ismail Bakhti, heißt er, glaube ich, denken musste, der gesagt hat, dass Kurdistan eine internationale Kolonie ist. Und in dem Kontext, wie ihr das einschätzt oder bewertet, dass eben der Aufbau der autonomen Strukturen in Rojava als Prozess der Dekolonialisierung verstanden werden kann.
Genau, zu deiner Frage der Arbeit von Medico in Rojava. Also es ist so, dass wir unsere Arbeit fast ausschließlich mit Spendengeldern finanzieren. Medico arbeitet in ganz vielen anderen Ländern, also wir sind in insgesamt 30 Ländern der Welt aktiv und wir haben in vielen Ländern auch Projekte, die wir mit Unterstützung des BMZ oder des Auswärtigen Amtes finanzieren. In Rojava ist uns das bisher nie gelungen. Wir haben das versucht, wir haben auch Partner nach Deutschland geholt, die dem Auswärtigen Amt vorgestellt. Da gab es dann mal so einen netten Mittagessen-Termin, aber die Bereitschaft, lokale Akteure direkt zu unterstützen, beziehungsweise mit unserer Hilfe direkt zu unterstützen, wie den kurdischen Roten Halbmond, der quasi die zentrale Nothilfestruktur in Rojava ist, also inzwischen also eine unabhängige humanitäre Organisation, die wirklich nicht mehr rauszudenken ist aus Rojava, weil sie sozusagen unglaublich wichtige humanitäre Arbeit leistet. Genau, da ist es uns nicht gelungen, dafür deutsche Gelder zu bekommen, sondern wir unterstützen den kurdischen Halbmond mit Spendengeldern. Und wir haben in den letzten Jahren zum Glück einen großen Unterstützerinnenkreis bei Medico gewonnen, die diese Spendengelder, die uns für diese Projekte spenden. Genau, wir haben verschiedene Bereiche, also wir machen diesen unterstützen in der Gesundheitsversorgung und in der Nothilfe, das machen wir mit dem kurdischen Halbmond zusammen. Wir unterstützen eine Menschenrechtsorganisation, von der ich eben erzählt habe, Die vermitteln wir auch mit Juristinnen hier in Deutschland, mit denen wir wiederum in Kontakt stehen, die hier auch Arbeit zu Menschenrechtsverbrechen und auch zu Arbeit in Syrien generell machen, also versuchen da sozusagen Kontakte herzustellen, und wir arbeiten eben mit dieser Organisation zusammen, das sind Sozialarbeiterinnen, die sich dieser Frage langsam annähern, wie geht man eigentlich mit diesen ganzen IS-Leuten? Das ist ein riesig, ganz komplexes Thema, müsste man aus einer sozialpsychologischen Perspektive eigentlich mit internationalen Expertinnen jahrelang bearbeiten, damit das genau trägt. Die machen es trotzdem gut mit den Bedingungen, unter denen sie da arbeiten. Genau, und was ein großer Teil der Arbeit von Medico eben auch ist, ist Öffentlichkeitsarbeit hier in Deutschland zu machen. Also genau, Kerem hat ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie die Medien auf das Thema reagieren. Ich würde schon sagen, dass es eine Berichterstattung gibt über die Region, wenn es größere Kriegsdrohungen gibt oder die humanitäre Krise droht. Das hat aber auch viel mit der Angst vor Flüchtlingsströmen und so weiter zu tun. Das darf, also genau, muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Aber das begreifen wir bei Medico auch als einen Teil unserer Arbeit, eben Öffentlichkeitsarbeit zu der Region zu machen, damit die Themen eben nicht vergessen werden und die Menschen dort nicht vergessen werden, sondern auch hier immer wieder auf der politischen Agenda erscheinen.
Ja, und zur letzten Frage noch ganz kurz, weil wir nur noch wenige Minuten haben. Genau, es gibt einen bekannten türkischen Soziologen, İsmail Beşikçi, der bereits in den 70er Jahren Kurdistan als internationale Kolonie bezeichnet hat. International deswegen, weil die Besatzung zwar zum Beispiel durch die Türkei oder Syrien, Iran oder Irak erfolgt, aber eine internationale Dimension hat. Zum Beispiel, dass viele westliche Staaten an dieser Besatzung beteiligt sind und zum Beispiel auch wirtschaftlich davon profitieren, zum Beispiel Siemens oder Deutsche Bank, die ganz große Geschäftsinteressen haben in dieser Region. Und deshalb ist der demokratische Aufbruch von Rojava gleichzeitig auch ein antikolonialer bzw. ein dekolonialer Prozess, der aber im Unterschied zu vielen früheren nationalen Befreiungsbewegungen nicht anstrebt, einen neuen, diesmal vielleicht kurdischen Nationalstaat in der Region aufzubauen, sondern den Nationalstaat und die Idee des Nationalstaats, die als etwas sehr Westliches empfunden wird, ablehnt und versucht, ein Zusammenleben der Menschen in der Region auf einer anderen Basis, auf einer Basis von Rätedemokratie von unten, jenseits von Staat, Macht und Gewalt, wie es Öcalan in einem Buch beschrieben hat, der Vordenker der kurdischen Freiheitsbewegung, versucht zu realisieren. Vielleicht ganz kurz so viel, wir können jetzt im Anschluss, wir sind auch noch ein bisschen hier, könnt gerne zu uns kommen. Es freut mich sehr, dass ihr heute zu uns gefunden habt und wir ganz kurz auch darüber diskutieren konnten. Ich will am Schluss noch eine kurze Ankündigung machen. Also erstens, besucht gerne die Stände von Medico International, die hier auf dem Festival sind, aber auch von Civaka Azad, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, das versucht, diese Thematiken auch in die deutsche Medienlandschaft zu bringen. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr Lust habt, nicht nur hier in diesem Zelt, sondern auch vor Ort am Festival vor 10.000 Leuten eure Solidarität zu zeigen, am Samstag um 16 Uhr tritt Malelev im Palapa auf, also und bei der Palapa-Bühne. Und es wird dort, habe ich gehört, ich weiß nicht genau, von wem es organisiert wird, aber eine Fahnenaktion geben. Es gibt mehrere tausend dieser JPG- und JPG-Fahnen, die könnt ihr euch dort nehmen. Ihr könnt sie auch jetzt schon mitnehmen, die ich hier habe. Und dann wird es ein Fahnenmeer der Solidarität mit der Revolution von Rojava geben. Das ist ein schöner Ausdruck. Ich hoffe, es bleibt nicht dabei. Ich hoffe, man sieht sich bei den nächsten Demonstrationen, falls die Türkei wirklich ihren Angriffskrieg startet. Auf jeden Fall achtet auf die Ankündigungen und wir sehen uns am Samstag beim Auftritt von Malelev. Und wenn ihr jetzt schon was mitnehmen wollt, es gibt hier noch ein paar Infomaterialien mit den Informationen zur Konferenz, die kommen wird und so weiter. Genau, haltet euch auf dem Laufenden und zeigt euch solidarisch. Vielen Dank, dass ihr da wart.